Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heiße Sommer, lange Trockenheit und dann auch noch der Borkenkäfer. Dem deutschen Wald geht es so schlecht wie noch nie. Das ist die alarmierende Botschaft des aktuellen Waldzustandsberichts, der heute veröffentlicht wurde. Woran das liegt und wie wir vielleicht gegensteuern können, das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um die Frage, warum unverkäufliche Ware oft vernichtet wird, statt sie zum Beispiel an Bedürftige oder an Wohlfahrtsorganisationen zu spenden und was man da vielleicht auch tun könnte. Und wir schauen zurück auf 5 Jahre Schwarz-Grün in Baden-Württemberg und ihr Landesnaturschutzgesetz. Und im Verbrauchertipp geht es heute um unseriöse Werbung mit Produkten, die angeblich gegen Corona und Covid-19 helfen sollen. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Endlich ist Frühling. Und seien wir ehrlich, nach diesem seltsam trübsinnigen Corona-Winter, da haben wir uns ein paar Sonnenstrahlen ja auch wirklich verdient. Viele Menschen zog es deshalb am vergangenen Wochenende raus zum Wandern in die Berge und in die Wälder in der Umgebung. Doch die Naturidylle dort, die ist oft getrübt. Denn wer sich etwas umschaut, der kann zurzeit erstaunlich viele kranke Bäume in den Wäldern sehen. Wie schlecht es dem deutschen Wald tatsächlich geht, das beschreibt alljährlich der Waldzustandsbericht, der heute veröffentlicht wurde. Vor der Sendung habe ich darüber mit Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme gesprochen. Sie hat die Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft geleitet und ich habe sie gefragt, woran man denn eigentlich genau einen kranken Baum erkennen kann.
Also der Kronzustand bezieht sich auf die Krone, das ist der obere Teil des Baumes, und bei den Nadelbäumen sieht man ganz klar, dass die bräunlich sind, gelblich-bräunlich oder eben auch fehlen, dass die so ein bisschen durchhängen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Bei den Laubbäumen wird man im Moment natürlich noch nicht sehen. Das kann man, wenn man ein geschultes Auge hat, bei der Buche sehen an der Verzweigung, die sich dann bei langen Schädigungen ändert. Das wird man natürlich erst mit dem Blattaustrieb sehen, wenn es Kleinblättigkeit gibt oder wenn es sehr viele Früchte gibt bei der Buche zum Beispiel.
Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass man einen Großteil der Schäden tatsächlich auch als, ich sag mal, normaler Waldspaziergänger, als Wanderer schon mit bloßem Auge sehen kann? Oder sind das tatsächlich nur die schwersten Schäden, die man dann sieht?
Ich denke, am Anfang ist es relativ schwer zu sehen. Also das da so eine lückige Krone ist, dass da so eine Kronenverlichtung stattfindet, wird man vielleicht eher mit geschultem Auge sehen. Wenn es dann schwerer wird und man wirklich auch mitten im Sommer braune Nadeln sieht an den Bäumen, ist es schon relativ weit. Und wenn der Borkenkäfer da ist, dann sieht man das natürlich an der Rinde, aber das ist dann wirklich schon sehr spät. Was man natürlich im Moment auch sehen kann, sind die Freiflächen. Also wir haben ja sehr große Schadflächen gehabt durch den Borkenkäfer. Die sind abgeräumt worden und jetzt sieht man die Freiflächen im Wald. Das kann man auch sehr gut sehen.
Ja, das habe ich tatsächlich bei uns im Wald auch beobachten können, dass da große Flächen teilweise gerodet wurden. Was sagen denn die Zahlen insgesamt? Wie gut oder wie schlecht geht es unserem Wald momentan?
Ja, ich würde fast sagen, historisch schlecht.
Historisch schlecht.
Ja, wirklich. Wir beobachten den Kronzustand ja seit 1984 in Westdeutschland und seit 1990 auch über das ganze Bundesgebiet. Und die Zahlen für einzelne Baumarten, also wie gerade die Fichte, sind wirklich sehr schlecht mit 44% deutliche Verlichtung. Diese Zahlen hatten wir noch nie, auch in den 80er Jahren nicht.
Also da ist fast jeder zweite Baum tatsächlich geschädigt.
Genau, ohne Verlichtung 21% nur noch. Auch das hatten wir in dem Ausmaß noch nicht. Das ist ja wirklich sehr schlecht. Und was wir auch sehen, ist, dass auch andere Baumarten wie die Buche tatsächlich auch sehr hohe Werte aufweisen mit einer deutlichen Verlichtung von 55% sogar, deutliche Verlichtung. Und ohne Verlichtung nur noch 11%. Das ist eben eine Folge der 3 sehr warmen und trockenen Jahre. Und bei der Buche eben sogar Hitzeschäden, die dann aufgetreten sind.
Da sind wir dann also da tatsächlich an dem Punkt, dass teilweise nur noch jeder 10. Baum irgendwo gesund ist.
Ja.
Welche Bäume sind denn aktuell am stärksten betroffen? Ist das die Buche, ist das die Fichte, Kiefer? Was muss ich mir da vorstellen?
Also mit Abstand ist das auf jeden Fall die Fichte. Die ist so stark geschädigt, dass man sagt, dass in den unteren Lagen die Fichte auch keine Zukunft mehr hat für den Wald sozusagen. Und die Kiefer, der ging es immer ganz gut, die kann mit Trockenheit auch ganz gut umgehen, aber seit 2019 sehen wir auch da Probleme, weil sie mit Hitze nicht sehr gut umgehen kann. Mhm. Die Laubbaumarten, da ist es so, dass die ja eigentlich vorher einen schlechteren Trend aufgewiesen haben, insbesondere die Eiche, die war eben geschädigt durch Eiche-Prozessionsspinner. Da wird es jetzt ein bisschen besser, weil diese Schädlinge nicht mehr da sind, aber insgesamt bei den vier Hauptbaumarten gibt es keiner Baumart wirklich gut.
Mhm. Und sind dann da tatsächlich vor allem die Wirtschaftswälder, wo halt wirklich eine Fichte neben der anderen steht, diese Monokulturen geschädigt? Oder sind auch Mischwälder davon betroffen?
Die Aussagen können wir schwer mit der Waldzustandserhebung treffen. Aber wir sehen aus anderen Untersuchungen, dass Mischwälder besser dastehen. Weil wenn der Borkenkäfer durchgeht, sind Monokulturen davon eher betroffen. Das ist ganz klar. Was wir aus der Waldzustandserhebung aber sehen, ist, dass wir unterteilen nochmal nach Bäumen über und unter 60 Jahren, dass insbesondere alte Bäume sehr stark auch betroffen sind.
Und sind das aktuell jetzt nur, ich sag mal, statistische Ausreißer, dass das jetzt aktuell so schlimm aussieht? Oder sehen Sie da tatsächlich einen Trend, der sich vielleicht auch noch weiter fortsetzt?
Also, wie gesagt, die Zeitreihe, das ist das Schöne, ist ja sehr lang. Und wir haben im Jahr 2003, das war ein sehr trockenes, heißes Jahr, mal so einen Ausreißer gehabt. Jetzt haben wir aber 3 Jahre nacheinander und wir sehen, dass das und 2018 schlägt sozusagen 2003 noch an Trockenheit, dass das schon ein deutlicher Trend ist. Also das ist kein einzelner Ausreißer, wie wir das in den Jahren vorher sehen und danach beruhigt sich das Ganze. Das geht nach oben. Und es ist ja so, dass durch die Trockenheit im Nachgang kommt der Borkenkäfer, der ist jetzt in den Beständen drin. Und wir sehen auch durch Untersuchungen, dass das Klima des Vorjahres eine Rolle spielt. Das heißt, da es ja 2020 warm war, wird auch das Jahr 2021 nicht viel besser. Und der Klimawandel fängt ja erst an. Wir sind ja nicht am Ende.
In den 1980er Jahren hat ja das Schlagwort vom Waldsterben die Runde gemacht. Das hat ja auch dann den Ausschlag gegeben, dass überhaupt diese Waldzustandsuntersuchungen durchgeführt wurden. Inwieweit ist denn die Situation mit damals vergleichbar? Sie haben ja schon gesagt, es ist eigentlich noch schlimmer jetzt, aber damals konnte man ja, ich sag mal, auch irgendwo ein bisschen gegensteuern. Man hat dann ganz massiv Waldböden gekalkt. Kann man gegen diese Schäden jetzt auch irgendwas machen?
Ja, also damals waren das ja vor allen Dingen saure Einträge auch als Ursache.
Also der saure Regen?
Genau, aus den Schwefelemissionen, da konnte man mit technischen Maßnahmen, Einbau von Filteranlagen, das ganz gut regulieren. Natürlich sind aber Waldböden auch, die haben ein Gedächtnis. Dann hatten wir so eine, sag ich mal, eine Zeit, wo die Stickstoffeinträge nicht zurückgegangen sind. Die sind auch belastend und das ist alles vorgeschädigt. Jetzt kommen wir zum Klimawandel und ich glaube, wir alle wissen, dass es nicht so einfach ist, etwas gegen den Klimawandel zu machen. Das heißt, wir müssen auch sehen, wie wir den Wald anpassen. Und gerade diese Fichtenbestände, die jetzt abgeräumt wurden, der Wald sollte dort wieder entstehen, weil er ja viele Funktionen hat, auch für den Wasserhaushalt auf diesen Freiflächen. Es ist sehr trocken und sehr warm dann. Es gibt keinen Lawinenschutz, Erosion findet dort statt, Nährstoffabbau und so weiter. Dann ist die Frage, mit welchen Baumarten bekommt man das hin? Und wenn der Waldzustandsbericht zeigt, dass eben alle Baumarten, alle heimischen Baumarten so geschädigt sind, dann werden wir auch andere Baumarten aus südlicheren Bereichen mit einmischen müssen, um einen ja artenreicheren Mischwald zu bekommen, sozusagen, der auch klimastabil ist und der die ganzen Ökosystemfunktionen, die wir ja mittlerweile alle auch haben wollen, im Wald erfüllen kann.
Aber das klingt schon ein bisschen so, als ob die Stellen und die Flächen, die jetzt geschädigt sind, eigentlich kaum noch zu retten sind.
Naja, die wurden zum Teil ja eben auch abgeräumt. Dort befindet sich gar kein Wald mehr und der muss eben wieder bewaldet werden. Und das mit eben klimastabilen Wäldern. Und dazu sind Anpflanzungen möglichst mit Mischwald, also nicht mehr Monokulturen, wichtig.
Dem Wald geht es historisch schlecht, sagt Nicole Wellbrock vom Thünen-Institut für Waldökosysteme. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es
klingt schon ein wenig absurd. Große Versandhändler, aber zum Beispiel auch Modeketten und andere Ladenbesitzer vernichten im großen Stil unbenutzte und noch fehlerfreie Waren und Produkte. Denn für sie ist es zurzeit meist deutlich billiger, solche Produkte zu vernichten, als sie zum Beispiel an Bedürftige zu verschenken. Um das zu ändern, hat die grüne Bundestagsfraktion jetzt Wohlfahrts- und Handelsverbände an einen Tisch gebracht und zusammen die Initiative Spenden statt Vernichten ins Leben gerufen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Panayotis Gavrilis. Herr Gavrilis, was will denn diese Initiative genau erreichen?
Ja, Sie haben es gesagt, Spenden statt Vernichten, das ist der Kernsatz. Das fordern die Grünen im Bundestag gemeinsam mit dem Handelsverband und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, dem Gesamtverband. Es geht darum, dass Lagerware, also hauptsächlich Klamotten, Textilware und Schuhe, an gemeinnützige Organisationen gespendet werden können, die sonst eher vernichtet würden. Und gerade durch den Lockdown haben viele Läden noch Winterware in ihren Lagern. Wir erinnern uns, seit dem 16. Dezember, glaube ich, sind die Läden ja geschlossen. Das heißt, die Ware kann nicht verkauft werden oder die Ware ist immer noch da, die nicht online auch verkauft werden konnte. Und die Lager sind verstopft. Und die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte zu der Initiative heute Folgendes.
Rund 500 Millionen Kleidungsstücke und Schuhe liegen nach Schätzungen des Textilverbandes in den Lagern. Die geschätzten Umsatzverluste des gesamten Winterlockdowns liegen bei rund 10 Milliarden Euro. Gerade in den Zeiten, in denen dann auch noch die Tafel wegfällt, in denen dann auch noch das kostenfreie Schulessen wegfällt, in dem aber gleichwohl Kinder wachsen, die Hosen zu kurz werden und die Schuhe zu klein, braucht es Hilfe, wo immer es geht.
Ja, so Katrin Göring-Eckardt, die Grünen-Fraktionsvorsitzende, heute bei der Vorstellung der Initiative.
Aber warum werden denn diese Produkte eben nicht einfach gespendet?
Naja, im Prinzip kann gespendet werden. Es gibt aber ein großes Aber aus Sicht dieser Initiative. Es gibt für Sachspenden Steuernachteile und deshalb fordert das Bündnis die Abschaffung dieser Steuernachteile. Worum geht's? Wer Textilien vernichtet, dort entfalle die Umsatzsteuer. Darum geht es hauptsächlich. Bei einer Spende ist dies eben nicht der Fall, sagen sie. Und nach den gesetzlichen Vorgaben unterliegen Spenden grundsätzlich einer Umsatzsteuerpflicht. Und die Händlerin oder der Händler, der muss dann die Umsatzsteuer bezahlen, obwohl sie nachweislich keinen Gewinn oder großen Umsatz mit der Spende erziele, das sagt Stefan Gent, der ist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands.
Wir sind weiterhin in einem klassischen Dilemma. Nach den gesetzlichen Vorgaben wäre die Vernichtung von Ware oft die günstigere Alternative als die Spende. Und das kann auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, aber aus Gesichtspunkten der Notwendigkeit hier zu unterstützen, nämlich gerade diese Neuware dann auch an Menschen zu bringen, die sich es möglicherweise nicht leisten können. Das wäre ein klassisches Dilemma, das zwingend aufgehoben werden muss.
Ist das Ganze denn nicht auf der anderen Seite auch ein Versuch des Handels, dass man die Lager möglichst kostenfrei irgendwie leer kriegt und ich sag mal auch irgendwie unverkäuflichen Schrott los wird, oder besteht da keine Gefahr? Hallo? Mir scheint, der Herr Gavrilis ist weg. Dann können wir jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Panayotis Gavrilis war das über die Initiative Spenden statt Vernichten. Ich sage erstmal vielen Dank ins Homeoffice und wir gehen zum nächsten Thema. Noch knapp 3 Wochen, dann wird in Baden-Württemberg neu gewählt. Die letzten 3 Jahre hat dort die erste schwarz-grüne Landesregierung überhaupt regiert. Gerade bei Umweltfragen haben die ungleichen Regierungspartner allerdings lange miteinander gekämpft. Am Ende herausgekommen ist allerdings ein ziemlich ehrgeiziges Landesnaturschutzgesetz mit strengen Auflagen, zum Beispiel zum Pestizideinsatz. Wie der Kompromiss zwischen Landwirtschaft und Umwelt bei den Bauern im Ländle ankommt, das wollte unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms wissen. Sie hat dafür mit Biobauern und einem konventionellen Landwirt gesprochen.
Hallo, ist da Platz für mich?
Michael Kress steht im Hofladen seiner Familie, ein kleines Holzhäuschen an der Dorfstraße.
Was denn für welche?
Aus eigenem Anbau natürlich, vom Feld gleich unterhalb des Ladens. In Harthausen-Goxen in Hohenlohe, im Norden von Baden-Württemberg. Rund 40 Hektar gehören Kress und seiner Familie, ein eher kleiner Hof, wie viele in Baden-Württemberg. Kress hat ihn von seinen Eltern übernommen.
Da waren jetzt letztes Jahr Kartoffeln drin, ist jetzt Weizen drin, am Winterweizen angesät nach der Kartoffeln.
Jedes Jahr was anderes anpflanzen, damit der Boden Abwechslung hat, die Pflanzen gesund bleiben. Darauf achtet er, aber der 29-jährige Kress ist kein Ökobauer. Vor 2 Jahren standen hier noch grüne Holzkreuze als Protest gegen das in Baden-Württemberg geplante Volksbegehren Rettet die Bienen. Ihm war das, wie den meisten Bauern, viel zu radikal. Am Ende gab es einen ehrgeizigen Kompromiss. Bis 2030 soll es mehr naturbelassene Biotope und Brachflächen geben, viel mehr Ökolandbau und nur noch die Hälfte der Pestizide soll eingesetzt werden.
Also ich kann mit dem Kompromiss jetzt für mich persönlich, nee, persönlich nicht, sondern betrieblich, ganz gut leben.
Mit dem Gesetz soll in Baden-Württemberg jetzt auch erstmals veröffentlicht werden, wie viele Chemikalien werden überhaupt eingesetzt. In Naturschutzgebieten soll ab nächstem Jahr ein Totalverbot kommen. Ganz ohne chemische Mittel geht es für Landwirt Michael Kress aber nicht.
Gerade bei Krautfäule, was eigentlich so die wichtigste Krankheit ist bei der Kartoffel, da muss ich da einfach Gewehr bei Fuß stehen, dann ist es notwendig, da ein Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Sprich, ich mache dann Spritzbelag drauf und der Pilz kann nicht in die Pflanze eindringen.
Als konventioneller Bauer guckt er sich aber auch etwas von den Öko-Kollegen ab.
Wo es halt einfach keine Möglichkeit gibt, es irgendwie mit chemisch-synthetischen Mitteln Pflanzenschutz zu betreiben, sprich das Unkraut rauszukriegen. Das versuchen wir dann natürlich wie die biologische Kollege mit einem Striegel in den Griff zu kriegen.
Kress nutzt die Landmaschine bei seinen Linsen, um das Unkraut rauszureißen, den Boden zu lockern. Auf einem anderen Acker baut er Soja an, weil die Wurzeln der Bohne den Boden mit Stickstoff versorgen, als eine Art natürlicher Dünger. Dafür bekommt Kress auch Fördergeld. Gut für ihn und für seinen Ackerboden.
Hier sehen Sie einfach einen schönen, dunklen, porösen, krümeligen Boden.
Markus Arzt hockt im Foliengewächshaus und lässt die Erde zwischen seinen Fingern runterrieseln. Vor ihm lange Reihen mit Spinatpflänzchen. Sie landen als Bio-Baby-Spinat im Supermarkt. Er ist seit über 30 Jahren Biobauer und er leitet auch den Biolandverband in Baden-Württemberg. Die Volksbegehren-Initiative, ein Komplettverbot von Pestiziden, auch biologischen Mitteln, das ging auch ihm damals zu weit. Die Ziele jetzt hält er für realistisch. Das Potenzial für mehr Bio-Lebensmittel sei da, sagt Markus Arzt. Das habe auch die Corona-Zeit gezeigt.
Ich höre das auch von Kollegen, die auf den Wochenmarkt gehen oder die Direktvermarktung machen. Sie sagen, 20-30% ging jetzt einfach die Nachfrage nach frischen Bioprodukten nach oben.
Und das zeigen auch die Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Häufiger wurden demnach vor allem regionale und Bioprodukte gekauft.
Ich sehe keinen Grund, warum es nicht so bleiben sollte. Was wir tun müssen natürlich, das ist, dass man halt auch dort, wo die Leute essen, wenn sie nicht im Homeoffice sind, also in der Gemeinschaftsverpflegung, mehr Bioprodukte anbieten.
40% Ökolandwirtschaft in der Fläche bis 2030 ist das Ziel. Die Ökofläche jetzt liegt noch bei knapp 14%. Um die Ziele auch zu erreichen, muss Baden-Württemberg viel Geld investieren, fordern die Umweltverbände. Mehr als jetzt die 60 Millionen Euro für die ersten 2 Jahre, damit die Betriebe bei der Umstellung wettbewerbsfähig bleiben können, aber auch für die Beratung und Vernetzung von Handel und Erzeugern. Auf die neue Landesregierung in Baden-Württemberg kommt also viel Arbeit zu. In nicht mal 3 Wochen wird gewählt.
Katharina Thoms war das über Naturschutz auf den Äckern in Baden-Württemberg. Am 14. März wird dort ein neuer Landtag gewählt. Ausführliche Berichterstattung über die Wahl gibt es dann natürlich auch wieder hier bei uns im Deutschlandfunk. Wer im Internet nach Informationen zu Corona und Covid-19 sucht, der findet Unmengen an Informationen und Webseiten. Viele Informationen gibt es da auf seriösen Nachrichtenseiten und auch auf Gesundheitsportalen. Aber es gibt eben auch Unmengen an Falschinformationen, von Missverständnissen über knallharte Fake News bis hin zu gefährlichen Verschwörungstheorien. Und mittendrin, tja, da tummeln sich auch viele kleine und größere Firmen, die mit solchen Falschinformationen auch noch Geld verdienen wollen. Sie preisen dann oft fragwürdige Nahrungsergänzungsmittel an, Vitaminpräparate oder gar irgendwelche Mundspülungen, quasi als eine Art sanfte Medizin, die angeblich gegen Corona-Infektionen helfen soll oder sie verhindern soll. Dabei können solche Mittel Covid-19-Erkrankungen weder verhindern noch heilen. Und Werbung mit solchen Gesundheitsversprechen ist eigentlich EU-weit verboten. Hilde Braun mit dem Verbrauchertipp.
Fast 600 unzulässige Online-Angebote, die angeblich vor Corona schützen, haben Verbraucherschützer europaweit im Internet gefunden. Und es gibt vermutlich viel mehr davon. Denn es kursieren viele Anbieter im Netz, die mit unerlaubter Gesundheitswerbung Geld machen wollen. Allein in Deutschland wurden bereits 60 auffällige Webseiten identifiziert. Tanja Wolf ist digitale Gesundheitsexpertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Dahinter stecken kleine oder große Hersteller. Einzelpersonen ohne medizinischen Hintergrund sind dabei und teilweise auch Ärzte. Das sehen wir sehr problematisch, weil das eben auch das Vertrauen in die Institutionen und in die Ärzteschaft untergräbt.
Die Versprechen sind vielseitig, die Mittel zweifelhaft. Hier sollten Verbraucher hellhörig werden.
Beispiele sind immer zu große Versprechen oder wenn Ängste geschürt werden. Wenn es also heißt, etwas ist völlig nebenwirkungsfrei, völlig risikolos, das Präparat XY schützt vor Covid-19, sollten immer die Alarmglocken angehen.
Geworben wird mit Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminpräparaten oder Pflanzenstoffen. Sie sollen angeblich das Eindringen von Viren verhindern. Genannt werden zum Beispiel Grüntee, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma, Zimt oder Weidenrindenextrakt. Aber auch Vitalpilze, Propolis oder Biestmilch sind dabei. Angela Clausen ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW.
Aber wir haben eben auch Stoffe wie MMS. Das ist im Prinzip eine Chlorlösung, die normalerweise als Schwimmbaddesinfektion verwendet wird. Oder auch Produkte wie Silberwasser. Bis 1950 ungefähr war das tatsächlich ein bekannter Stoff zur Infektionsbekämpfung. Aber er wurde äußerlich angewendet, nicht innerlich. Wir können nur dringend davon abraten, irgendwelche Desinfektionsmittel innerlich einzunehmen.
Verkaufsplattformen und Internetmarktplätze wurden EU-weit von den Behörden aufgefordert, verstärkt auf Angebote unzulässig angebotener Corona-Nahrungsergänzungsmittel zu kontrollieren. Tanja Wolf.
Es geht also um irreführende Werbung, wenn etwa für ein Heilmittel mit einer Wirkung geworben wird, die es nicht hat. Gesundheitsbezogene Werbeversprechen sind nämlich nur dann zulässig, wenn sie gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen.
Viele Produkte werden auf deutschsprachigen Seiten angeboten. Im Impressum sieht man dann aber oft, dass die wenigsten Firmen in Deutschland sitzen. Doch nicht nur auffällige Webseiten bieten die Mittel an. Angela Clausen.
Wir haben es im Direktvertrieb gesehen, wir haben es auf Internetseiten gesehen, wir haben es als Reformhauswerbung gesehen. Selbst größere Hersteller, bekanntere Hersteller haben es manchmal einfach gar nicht sein lassen können.
Statt Nahrungsergänzungsmittel oder dubiose Mittel einzunehmen, die meist zu überhöhten Preisen als Schutz vor Corona angeboten werden, sollten Verbraucher sich besser gesund ernähren, ausreichend schlafen und an der frischen Luft bewegen, empfiehlt die Verbraucherzentrale. Und natürlich an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Ansonsten gilt, durchhalten bis zur Impfung. Das Immunsystem zu stärken ist zwar immer gut, kann aber eine Corona-Infektion nicht verhindern. Und Vitaminpräparate können falsch dosiert gesundheitsschädlich sein.
Wenn ich fettlösliche Vitamine habe, wie Vitamin A oder Vitamin D, die reichern sich tatsächlich im Körper an. Und wenn ich da dauerhaft zu viel von nehme, kommt es zu einer Vergiftung des Körpers.
Unzulässige Werbung für angebliche Corona-Mittel. Das war der Verbrauchertipp von Hilde Braun und den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de, in unserer Mediathek dort oder auch in unserer DLF-Audiothek-App für Smartphones und Tablet-Computer. Die können Sie kostenlos herunterladen in den App-Stores von Google und Apple. Einfach nach DLF-Audiothek suchen. Und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich dann hier gleich meine Kollegin Barbara Schmidt-Matern mit den Informationen am Mittag. Bei ihr geht es unter anderem um die Befragung von Bundesgesundheitsminister Spahn zum Thema Corona heute im Bundestag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.